Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Einführung zu Johann Strauss' unsterblicher Operette »Die Fledermaus«. Ich heiße Johann Casimir Eule und freue mich, Ihnen dieses Werk in den folgenden Minuten näher zu bringen. »Die Fledermaus« von Johann Strauss gilt uns heute als »Die Königin der Operette«, die Krönung einer musikdramatischen Gattung, die es nach anfänglichen Berührungsängsten der seriösen Kultureinrichtungen auch auf die Bühnen der großen Opernhäuser weltweit gebracht hat. Die Ursprünge der Gattung, wie auch der literarischen Vorlage für »Die Fledermaus«, der sich die beiden Librettisten Karl Haffner und Richard Genet bedienten, liegen in Paris. Dort, wo der aus Köln stammende Cellist, Komponist und Theaterbetreiber Jacques Offenbach in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinen nach ihm benannten Offenbachiaden wie Orpheus in der Unterwelt, die Großherzogin von Gerolstein, die schöne Helena oder Pariser Leben die moderne Operette erfand. Diese Werke verband ein hoher kompositorischer Anspruch, eine schlanke Instrumentierung, großer Melodienreichtum unter der lebhaften Verwendung zeitgenössischer Tanzrhythmen mit dem besonderen Augenmerk auf der satirischen Kunst des Librettos und der Spielfreude der Darstellerinnen. Politische Spitzen und Anspielungen sowie eine gehörige Portion Frivolität erhöhten dabei den Unterhaltungswert erheblich. Als prägende Librettisten arbeiteten für Offenbach die beiden Autoren Henri Meillac und Ludovic Halévy. Und Meillac und Halévy waren es auch, die mit der Premiere ihres Vaudeville-Stückes La Réveillon 1872 in Paris einen Sensationserfolg feierten. Da es zwischen den Theatermetropolen einen engen Austausch über die jeweiligen Moden und Erfolge gab, dauerte es nicht lange, bis das Stück auch in Wien beim Direktor des Karl-Theaters landete. Dieser beauftragte Karl Haffner, eine deutsche Übersetzung anzufertigen, und Richard Genet schließlich bearbeitete die Vorlage so stark, dass es für Johann Strauss und Wien als Libretto für die Fledermaus tauglich wurde. Ein übrigens weit verbreiteter Vorgang der Ideenadaption und Weiterentwicklung, der heute eventuell unter Plagiatsverdacht stände. Wobei auch Meillac und Halévy für ihr Vaudeville wiederum auf das Lustspiel »Das Gefängnis« des damals berühmten deutschen Theaterschriftstellers Roderich Benedicts zurückgriffen, das 1851 am Königlichen Schauspielhaus in Berlin seine Uraufführung erlebte. Benedicts, dies am Rande, galt damals übrigens neben August von Kotzebue als so bedeutsamer Unterhaltungsautor, dass sein Namenszug im oberen Rundfoyer der Semperoper zu finden ist. Auf jeden Fall lag Strauss das Libretto 1873 komplett vor und der Walzerkönig konnte wie in einem Schaffensrausch seine Musik auf das perfekt gebaute Libretto in nur 42 Tagen und Nächten, so berichtet zumindest die Presse, zu Papier bringen. Und auch wenn das Werk heute noch als ein Originalwerk von Johann Strauss gilt, wissen wir doch, dass Richard Genet auch an der Komposition mit beteiligt war. Nachdem all die Stellen, die der damals kritisch mitlesenden Zensurbehörde als allzu schlüpfrig und zersetzend erschienen, textlich abgemildert wurden, kam es am 5. April 1874 im Theater an der Wien zur Uraufführung. Die Uraufführung wurde bereits mit Spannung erwartet und ein Triumph für den Komponisten. Viele Nummern mussten wiederholt werden. In Bezug auf die Schicklichkeit des Textes und der Handlung gab es dagegen zum Teil herbe Kritik. Und auch wenn die erste Aufführungsserie in Wien nicht besonders lange lief, etablierte sich die Fledermaus in Wien als Werk, das auch in den folgenden Spielzeiten immer wieder gegeben wurde und sich in die Herzen der Bevölkerung spielte. Zum richtigen Dauerbrenner wurde die Operette allerdings in Berlin, wo man sie noch 1874 am Friedrich-Wilhelm-Städtischen Theater erst aufführte. Hier wurde das Stück 1878 bereits zum 300. Mal angesetzt, in Wien zählte man damals erst 120 Aufführungen. Das Jahr 1878 ist auch für die Aufführungstradition der Fledermaus ein wichtiges Jahr. Denn am 21. September 1878 spielte Alexander Girardi, Wiens berühmtester Operettendarsteller der Jahre 1875 bis 1918, erstmals den Frosch in der Fledermaus. Girardi war es, der aus dem komischen Stichwortgeber eine den letzten Akt beherrschende Paraderolle machte und damit attraktiv für herausragende Komiker der jeweiligen Zeit. Aber worum geht es überhaupt? Johann Strauss entführt uns in Die Fledermaus zum ersten Mal in seinem Schaffen nicht an fernen Ort und in ferne Operettenzeit. Nein, seine Fledermaus spielt in der Gegenwart des Jahres 1874 in der Nähe von Wien. Wir befinden uns im Hause der wohlhabenden Familie von Eisenstein. Das Stubenmädchen Adele hat von ihrer Schwester Ida eine Einladung zum Ball des geheimnisvollen Prinzen Orlowski erhalten. Sie möchte der Einladung gerne folgen und versucht unter dem Vorwand erkrankter, pflegebedürftiger Verwandter vergeblich, ihre Dienstherrin Rosalinde von Eisenstein um Ausgang zu bitten. Erst widerstrebend gibt Rosalinde Adele dann doch frei, hat sie dann doch Zeit für ihren ehemaligen erpresserischen Liebhaber Alfred, einen stimmmächtigen Tenor. Ihr Gatte, Gabriel von Eisenstein, wurde wegen Beamtenbeleidigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und kommt mit seinem Rechtsanwalt mit dem vielsagenden Namen Dr. Blind von seiner Gerichtsverhandlung zurück und gibt diesem die Schuld daran, dass sich sein Strafmaß erhöht hat. Jetzt erscheint Dr. Falke und überredet Eisenstein dazu, sich vor seinem Gang ins Gefängnis heimlich noch auf dem Ball des bereits erwähnten Prinzen Orlowski zu amüsieren. Und damit beginnt Dr. Falke seinen groß angelegten Racheplan an seinem ehemaligen Freund Eisenstein. Eisenstein hatte Dr. Falke vor 3 Jahren nach einem Maskenball betrunken und als Fledermaus verkleidet in einem Park allein zurückgelassen, so dass er sich am nächsten Morgen auf dem Heimweg lächerlich machen musste. Dafür soll Eisenstein büßen, die Rache einer Fledermaus, lange vor sehr viel weniger komischen Rächern wie Batman und Co. Beim Abschied voneinander heucheln alle einander gehörig Traurigkeit vor. Adele, Dr. Falke und Gabriel von Eisenstein entschwinden. Die Luft ist rein für Alfred, das vereinbarte Tête-à-tête mit Rosalinde. Zum Pächter beiden Liebenden erscheint unversehens Gefängnisdirektor Frank und verhaftet den Tenor im festen Glauben, dieser sei der zu inhaftierende Gabriel von Eisenstein. Währenddessen tobt bei Orlowski der ominöse Maskenball. Mit dabei Gabriel von Eisenstein unter dem Pseudonym Marquis Renard, Adele, die sich als Schauspielerin ausgibt, Gefängnisdirektor Frank, der vorgibt, Chevalier Chagrin zu sein, und zum Höhepunkt des Abends erscheint eine geheimnisvolle, natürlich ebenfalls maskierte ungarische Gräfin, in der sich Rosalinde verbirgt und die Eisenstein sofort in ihren Bann zieht. Man ahnt, das kann nicht gut ausgehen. Die Gräfin kann dem falschen Marquis eine wertvolle Taschenuhr als Corpus Delicti entwenden und mit dem 6-Uhr-Schlag müssen Eisenstein und Gefängnisdirektor Frank von dem Fest fliehen, um eilends Haft respektive Dienst im Gefängnis anzutreten. Im Gefängnis versucht zwischenzeitlich der Gerichtsdiener Frosch für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Gefängnisdirektor Frank erscheint, eng gefolgt von Adele und ihrer Schwester Ida, die den falschen Chevalier dazu überreden wollen, Adeles künstlerische Ausbildung zu finanzieren. Als nun Gabriel von Eisenstein ebenfalls erscheint, wird die Situation zunehmend komplizierter und unübersichtlicher. Schließlich ist bereits ein von Eisenstein, der Tenor Alfred, inhaftiert. Wer ist wer? Als auch noch Rechtsanwalt Dr. Blind hinzukommt, angeblich von Eisenstein selbst bestellt, wittert Eisenstein Rosalindes Ehebruch. Er verkleidet sich als Blind, um Rosalinde und Alfred selbst zu verhören, enttarnt sich in seiner eifersüchtigen Wut aber selbst. Leider lässt sich das peinsame Ehedrama um Liebe, Untreue und Schuld nicht hinter den Mauern des Gefängnisses geheim halten. Zum Finale, der Rache der Fledermaus, kommt Dr. Falke mit der gesamten angeheiterten Festgesellschaft hinzu. Alles war eine große Inszenierung, ein Rausch der Illusion, ein satirisches Spiel mit den erotischen und sozialen Ausbruchs- und Aufbruchwünschen einer bürgerlichen Gesellschaft, die schon längst den Anspruch aufgegeben hat, weniger scheinheilig als die noch herrschende Klasse zu sein. Wie heißt es, alles entschuldigend und auch versöhnend, nur der Champagner war an allem schuld. Der getrunkene und besungene Operettenchampagner steht aber nicht nur für das Vergessen und die Überwindung eines als sexuell wie beruflich unbefriedigenden Alltags, sondern auch für das perlende Ingenium der Komposition. Allein die Ouvertüre gilt als eine der größten Schöpfungen von Johann Strauss, in der er in freier Sonatenhauptsatzform die zahlreichen musikalischen Höhepunkte des gesamten Werkes zusammenfasst und die mit ihrer abwechslungsreichen Dynamik das bewegte Auf und Ab der Handlung spieltechnisch höchst anspruchsvoll vorwegnimmt. Viele Einzelnummern, wie etwa Adelis Lach-Arie »Mein Herr Marquis« oder das berühmte Uhrenduett aus dem zweiten Akt, haben auch losgelöst von der Operette ihre Karriere als Bravour-Arien auf der Konzertbühne gemacht. Vor allem aber gibt es in »Die Fledermaus« wie bei einem echten Ball auch reichlich Tanzmusik. Hervorstechen unter anderem der ungarische Csárdás von Rosalinde und natürlich die zahlreichen Walzer, die Johann Strauss als quasi ortsspezifische und authentische Musik geschickt im Werk verstreut und somit für das ganz besondere wienerische Flair sorgt. In Dresden wurde die Fledermaus übrigens ab 1875 gespielt. Der Weg an das ehrwürdige Hoftheater dauerte etwas länger. Am 25. November 1899 dirigierte Ernst von Schuch die Erstaufführung am Hoftheater, unter anderem mit dem Wagner-Tenor Georg Antes als Eisenstein und Marie Wittig als Rosalinde, die 1909 in der Uraufführung von Elektra von Richard Strauss die Titelpartie sang. Die aktuelle Inszenierung von Günter Krämer stammt von 2003 und ist die sechste Neuproduktion an der Semperoper. Krämer verlegt das Geschehen zusammen mit seinem Bühnenbildner Gisbert Jäckel in eine äußerst variantenreiche bürgerliche Sofalandschaft, die gleichermaßen als Verstärker der Situationskomik wie auch als zu erklimmende und zu überwindende Herausforderungen und Hindernisse fungiert. Seit Anbeginn der Neuproduktion mit dabei ist der bekannte Dresdner Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumpf, der aus der Froschperspektive mit seinen Pointen und Extemporis das tagesaktuelle Geschehen beleuchtet.